Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe FreeFM-Hörer, zur 77. Ausgabe der Reihe Die beste Droge der Stadt, in der wir allmonatlich Menschen vorstellen, die am Theater Ulm werken und wirken. Am Mikrofon für FreeFM ist heute Rainer Markus Walter und wir haben heute zwei Damen hier, von denen das Publikum im Idealfall gar nichts mitbekommt. Aus dem Theater sind Regieassistentinnen jedoch nicht wegzudenken. Sie sind extrem wichtig für jede Inszenierung, gehören zu den Mitarbeiterinnen, die häufig früh da sind und erst ziemlich spät wieder gehen. Wie der Name verrät, unterstützen Regieassistentinnen den Regisseur bei der Arbeit. Was diese Unterstützung dann genau beinhaltet, wie sie überhaupt dazu gekommen sind, sich diesen Beruf auszusuchen, darüber erzählen sie uns heute ein wenig. Im Studio sind bei uns Lisa Köhnen und Sonja Halter. Herzlich willkommen bei uns, ihr beiden. Tag.
Hallo.
Zwei Regieassistentinnen, dann gehe ich einmal davon aus, dass ihr beide im Großen und Ganzen nicht zusammenarbeitet. Wird es wahrscheinlich so zwangsläufig mit sich haben, aber tauscht ihr euch ansonsten aus, beziehungsweise habt ihr in irgendeiner Form schon mal miteinander zu tun gehabt, also beruflich am Theater?
Also es ist so, dass wir beide natürlich als Regieassistenten jeweils bei anderen Produktionen eingeteilt sind. Das heißt, im Idealfall arbeiten wir nicht zusammen. Außer wir haben natürlich unsere Disporunden, in denen der Plan besprochen wird, was als nächstes kommt. Das heißt die Wochenpläne, die Monatspläne und auch die Tagespläne. Und es ist so, dass Sonja und ich uns aber sehr häufig austauschen, weil wir uns auch sehr gut verstehen. Und,
das ist nur nett.
Ja, genau. Und es ist auch sehr wichtig, dass man sich unter Kollegen gut austauschen kann, erst recht, wenn man nicht zusammenarbeitet. Weil es kann ja auch sein, dass man mal bei einer Produktion einen Ersatz braucht und das vom Kollegen übernommen werden muss. Deswegen ist es wichtig, dass man auch transparent genug arbeitet, dass man jederzeit Auskunft geben kann. Und deswegen sind wir immer sehr häufig in Kontakt.
Ja.
Okay. Im Moment ist ja der Kulturbetrieb erneut komplett runtergefahren, zumindest ab morgen wieder ganz. Was bedeutet das denn für euch? Was treibt ihr denn gerade? Eine Abendspielleitung im klassischen Sinn wird ja aktuell nicht gebraucht. Wie seid ihr? Seid ihr am Arbeiten? Beziehungsweise wenn ja, wie seid ihr am Arbeiten?
Also wir sind in Kurzarbeit aktuell. Ich hatte jetzt letzte Woche noch zwei Vorstellungen mit am Königsweg, dass wir zum Livestream-Format umgeprobt haben. Das funktioniert. Es gibt auch noch einen Weihnachtsgruß vom Theater Ulm. Da macht die Lisa die Assistenz. Ja, also wir arbeiten so vor uns hin und warten auf den Januar, wenn dann neue Projekte starten.
Und Lisa, wir haben ja uns vorher schon ein bisschen unterhalten. Du machst gerade sogar eine ganz eigene Produktion. Du ziehst dir quasi was Gutes raus aus der Corona-Situation, ne?
Ja, genau, weil man darf nicht vergessen, Corona ist auch eine Chance. Und es ist ja so, dass wir zum Beispiel auch beim Am Königsweg gibt es eine Produktion, die während des Probenprozesses zu einer Livestream-Produktion geworden ist. Das heißt, die wurde einfach umgebastelt aus der Not heraus. Und dadurch kann sich das Theater auch weiterentwickeln. Und ich arbeite selbst an einer Inszenierung, weil jetzt einfach viel Zeit ist. Und ich Zeit habe, weil wir ja keine Abendspielleitung haben und auch so nicht proben können, keine großen Produktionen mit externen Regisseuren. Und deshalb habe ich die Gunst der Stunde ergriffen und habe meine eigene Produktion vorbereitet, die sich an die Corona-Regeln hält. Das heißt, die Produktion kann man innerhalb von unter 20 Minuten auf- und abbauen. Das Bühnenbild ist sehr limitiert und das ist das, was ich finde, was Theater auch besonders macht. Das heißt, aus wenig oder aus einer neuen Situation, dass etwas Neues entstehen kann. Auch große Erfindungen, die wir gemacht haben, sind meistens aus der Not heraus entstanden und nicht daraus, dass alles so super gelaufen ist. Und deshalb denke ich, dass Corona eine Chance ist, die wir nutzen müssen und können, erst recht in der Kunst, erst recht im Theater, weil Theater kann überall funktionieren. Ob jetzt in einer Scheune oder auf einer großen Bühne, solange Licht an- und ausgeht und Schauspieler da sind, die was machen wollen, kann Theater immer funktionieren und wir müssen einfach bereit genug sein, uns auf neue Sachen einzustellen.
Das hast du jetzt sehr schön gesagt und es es ist auch tatsächlich ein Ansatz, den ich so voll und ganz unterschreiben kann. Und es ist vor allem schön zu hören, dass am Theater Ulm dann auch solche Wege gegangen werden und Leute sind, die sich genau das auch auf die Fahnen schreiben. Wir hatten gerade ganz kurz angerissen, Streaming war das Thema am Königsweg. Wir haben da tatsächlich vor einigen Ausgaben mal über das Stück gesprochen. Das war ja ein Stück, was schon mal verschoben wurde, ne?
Genau, also das Stück war im März schon vom ersten Lockdown betroffen, ist dann nach, glaube ich, 2 Wochen Probenzeit abgebrochen und auf Eis gelegt worden und jetzt im Oktober wieder aufgenommen worden. Nee, stimmt gar nicht. Anfang November haben wir angefangen zu proben. Ja. Im Oktober war noch was anderes. Stimmt. Also genau, wir haben... nein, im November durften wir schon nicht mehr spielen.
Passt.
Auf jeden Fall. Als dann klar wurde, dass nach einer Woche Probenzeit, dass wir im November nicht wie geplant Premiere haben können, war das erstmal natürlich, weil es wieder die gleiche Produktion betroffen hatte wie schon im März. Erstmal sehr, sehr frustrierend, auch für die Schauspieler. Und wir hatten dann aber einen ganz tollen Regisseur, der dann sofort gesagt hat, okay, ich bin da flexibel. Ich kann mir das als Livestream-Format vorstellen. Wenn ich das mache, möchte ich aber, dass wir nicht klassisch Theater spielen und einfach eine Kamera draufhalten, sondern ich möchte, dass wir dann mit dem Medium Kamera auch arbeiten und umgehen, dass die Schauspieler damit auch spielen. Und dann wurde im Haus ganz viel in Bewegung gesetzt, was genehmigt werden musste, was geregelt werden musste. Leute mussten zu Rate gezogen werden, die sich damit besser auskennen, die sowas schon mal gemacht haben vielleicht. Und dann war es ein großes Abenteuer und am Ende haben wir das geschafft und das ist sehr schön geworden.
Ist jetzt auch 2-3 Mal gelaufen, ne?
Das ist jetzt 5-mal gelaufen.
5-mal sogar, okay, da kann man mal sehen, wie ich aufpasse, ne? Wird es denn jetzt dabei bleiben oder kommt es nochmal?
Das wissen wir aktuell nicht. Wir hoffen, dass es nochmal kommt im Januar. Es ist ja absehbar, dass im Januar die Türen nicht wieder aufgehen werden vom Theater. Und dann ist das natürlich eine gute Alternative, um dem Publikum auch trotzdem was zu bieten.
Okay, wir sind gespannt, was da noch alles kommt und wie es weitergeht. Das ist jetzt aber heute nicht unser komplettes Thema, sondern wir haben 2 Schauspielassistentinnen zu Gast und die werden uns gleich erzählen, was sie so für Aufgaben haben und wie sie überhaupt auf die Idee gekommen sind, einen solchen Beruf zu wählen. Die Plattform auf der 102,6 Megahertz. Heute, wie immer einmal im Monat, sind bei uns Menschen zu Gast, die zum Team des Ulmer Theater gehören. Vorletzten Monat haben wir in den Malersaal geblickt. Letzten Monat mussten wir leider absagen, weil einer von euch beiden krank war. Inzwischen wieder wohlauf. Gott sei Dank war es auch nicht Corona, ne, sondern irgendwas, was man kennt. Heute wenden wir uns jetzt auf jeden Fall euch beiden zu. Wir wenden uns vor allem den Probebühnen zu und dort im Besonderen 2 Regieassistentinnen, die bei uns sind, Lisa Köhnen und Sonja Halter. Ich würde vorschlagen, wir beginnen mit Lisa. Lisa, du bist in Mannheim geboren. Lass uns über diese Stadt ganz kurz mal ein bisschen reden. Mannheim ist ja ähnlich wie Ulm und Neu-Ulm durch einen Fluss getrennt von seiner Nachbarstadt Ludwigshafen. Wie weit prägt das denn deine Heimat?
Also es gibt Mannheim und es gibt Ludwigshafen. Das sind ja auch 2 unterschiedliche Bundesländer wie hier.
Ja, und eben, deswegen frage ich.
Es gibt diesen Satz, dass das Schönste an Ludwigshafen ist der Blick nach Mannheim oder die Brücke nach Mannheim. Und wo das am Ende herkommt, ist nicht ganz klar. Es liegt wahrscheinlich auch an dieser Situation mit der BASF, die Badische Anilin- und Sodafabrik, die Mannheim abgelehnt hat, weil sie keine schlechte Luft haben wollte, die dann nach Ludwigshafen gegangen ist. Das heißt, Ludwigshafen kriegt die Steuergelder und Mannheim die Luft. Perfekt gemacht, genau so macht man das. Aber ja, wie das prägt, ne? Schwer zu sagen. Ja. Ich gehe einfach nicht nach Ludwigshafen.
Also, okay. Also ist es doch ein bisschen anders wie hier.
Nö, das ist tatsächlich anders. Also Ulm und Neu-Ulm sind ja irgendwie positiv miteinander verbunden. Und Mannheim-Ludwigshafen ist halt Mannheim und Ludwigshafen. Das ist auch ganz wichtig, diese Trennung.
Okay. Wie war es? Du bist in Mannheim aufgewachsen.
Genau, ich bin in Mannheim geboren.
Wie war das so, in Mannheim aufzuwachsen? Ist es eine coole Stadt oder ist es eine schöne Stadt für Kinder?
Ajo, ist die beste Stadt auf der Welt. Was anderes kann ich gar nicht sagen. Also es ist so, meine Eltern sind beides Sozialarbeiter und Sozialpädagogen. Das heißt, ich bin auf dem Waldhof groß geworden. Den kennen wahrscheinlich viele, 68305. Und ich fand das toll. Ich bin im Waldhof auch im Brennpunkt zur Grundschule gegangen und möchte diese Erfahrung auch nicht missen Und ich finde, das ist bunt. Mannheim ist bunt, Mannheim ist klasse. Mannheim ist nicht spießig, Mannheim ist eine Arbeiterstadt. Und auch das Nationaltheater in Mannheim, da geht man auch mit Jeans hin in die Oper. Und ich liebe Mannheim. Also es gibt tatsächlich keine Stadt, die ich lieber mag. Und ich habe in Hamburg gewohnt, ich war in Lübeck, ich war in Bremen. Ich kann es gar nicht anders sagen. Mannheim ist die beste Stadt von der ganzen Welt.
Würdest du gerne auch mal wieder zurückgehen? So, wenn es sich anböte?
Ja, natürlich.
Sagt man das so? Böte?
Ja. Böte? Nee, ich glaube nicht, aber es ist... Ich würde sagen, ja. Okay. Jederzeit. Ich habe ja auch in Mannheim gearbeitet und es ist aber auch wichtig, wegzugehen, um wiederkommen zu können.
Ja, weggehen ist ein Stichwort. Du hast eine Schauspielausbildung absolviert. Wie kam es denn zu dieser Entscheidung? Was ging denn da in deinem Schulleben voran? Hast du Schultheater gespielt zuerst oder wie bist du auf dieses Schauspiel angekommen?
Also, um ganz ehrlich zu sein, ja, ich habe in der Theater AG gespielt, aber das war nicht besonders aktiv und ich wollte auch Biologie studieren und bin durch Zufall im Jungen Nationaltheater, damals noch Schnabel, gelandet im Rahmen eines Bundesfreiwilligendienstes. Und das war einfach Zufall. Ich bin durch Zufall am Theater gelandet. Nicht, weil meine Eltern da regelmäßig waren oder so, sondern einfach nach der Schule, keine Ahnung, und ab Bundesfreiwilligendienst. Und da wurde ich sehr von der Kinder- und Jugendtheaterarbeit von Andrea Gronemeyer im Schnabel geprägt und bin deshalb im Theater kleben geblieben, tatsächlich.
Kleben?
Ja.
Und da klebst du heute noch.
Hab ich
was
auch.
Hast du für Rollen gespielt, beziehungsweise was für Stücke wurden da gemacht? Kennt man da was, oder?
Also im...
Warst du die Pippi Langstrumpf oder so?
Nein, tatsächlich nicht. Ich war meistens irgendwie die Böse.
Echt?
Ja, tatsächlich. Das ist sehr überraschend.
Hat es Spaß gemacht, die Böse zu sein?
Ja, meistens schon. Also wenn man so eine Medea vorbereitet, ist das natürlich super krass, die nicht wirklich die Böse ist, aber irgendwie als Böse dargestellt wird. Ich meine, wer am Ende seine Kinder tötet, ist jetzt nicht so der Lieblingscharakter.
Nee.
Und aber das ist sehr schön, wenn man an solchen Rollen auch wachsen kann. Oder aus dem Stück Anne und Sef, das ist ein Kinderstück, die Anne Frank zu spielen, das ist natürlich auch was, was einem sehr nahe geht. Und auch jetzt in dieser politischen Lage, die wir jetzt gerade haben, finde ich es auch wichtig, sehr wichtig, dass Kinder- und Jugendstücke wie zum Beispiel Anne und Sef gespielt werden, wo die Reflexion auch ist zum Thema Anne Frank, ohne dass man das Stück Anne Frank, nur dieses Tagebuch, auf die Bühne bringt, sondern auch dieses Mädchen als Menschen und als Kind beleuchtet.
Bist du jetzt in der Zwischenzeit dann auch mal dazu gekommen, Kinder- und Jugendtheater aktiv mitzuarbeiten? Also jetzt als Regieassistentin meine ich jetzt, also nicht mehr als Schauspielerin?
Also als Regieassistentin habe ich nicht im Kinder- und Jugendtheater gearbeitet, sondern da habe ich normale Erwachsenenstücke betreut. Und ich habe aber jetzt meine erste Chance genutzt. Durch Corona darf ich jetzt ja selbst inszenieren.
Ah,
und natürlich fange ich mit einem Kinder- und Jugendstück an.
Ha!
Ist ja klar. Immer back to the roots. Anders kann man es gar nicht sagen.
Magst du mir ein bisschen was drüber erzählen? Über das
also,
Stück?
Also, gerne. Ich möchte noch nicht sagen, wie der Titel ist. Aber es geht um zwei Schwestern. Und die eine Schwester stirbt leider und kommt jede Nacht als Gast zu ihrer anderen Schwester zurück. Und die Schwester, die noch lebt, die wird ganz verrückt durch diese Situation, weil sie nicht weiß, wie sie damit umgehen soll. Und in diesem Stück geht es um Trauerbewältigung.
Okay.
Das heißt, es geht darum, wie gehen Geschwister damit um, wenn ein Geschwisterkind stirbt. Und ich weiß, Corona ist schlimm und es ist auch ganz viel Elend in der Welt. Aber das sind Sachen, die auch passieren und die oft nicht angesprochen werden. Es gibt zum Beispiel sehr wenig Literatur zu diesem Thema, wenn ein Geschwisterkind stirbt. Außer jetzt die Brüder Löwenherz. Das ist jetzt ja relativ bekannt dann doch. Aber ansonsten gibt es das nicht. Und ich finde wichtig, dass Theater hat einen Bildungsauftrag. Wir haben einen Bildungsauftrag. Kinder- und Jugendtheater formt das Publikum von morgen. Das heißt, wenn wir die Kinder und Jugendlichen nicht ernst nehmen, sondern denen nur irgendwelche Blabla-Stücke vorsetzen.
Pippi Langstrumpf.
Zum Beispiel. Obwohl das natürlich auch gut ist. Und sie einfach nicht ernst nehmen in dem, was sie wollen. Und dem, was sie erwarten. Können wir nicht erwarten, dass diese Menschen später ins Theater gehen und das gut finden, was wir als große Literatur verkaufen möchten. Und deswegen ist diese Arbeit so wichtig, finde ich.
Das heißt, du wirst vielleicht langfristig doch dann auch wieder genau dort landen?
Das ist mein Ziel. Das ist mein langfristiges Ziel, ist tatsächlich Kinder- und Jugendtheater selbst zu gestalten. Und das ist auch der Grund, warum ich mich gegen das Leben auf der Bühne entschieden habe, und lieber vor der Bühne bin, weil ich das Gefühl habe, dass ich künstlerisch mehr Einfluss nehmen kann, wenn ich selbst Regie führe.
Spannend, du nimmst mir mal alle Fragen schon vorweg, die ich mir so hübsch aufgeschrieben habe. Aber gehen wir nochmal ein Stück zurück. Du hast dich dann letztendlich dazu entschlossen, diese Schauspielausbildung zu machen. Ist das mit einer Motivation passiert, dass du danach ins Regiefach wechselst oder stand das zunächst gar nicht auf der Agenda?
Das stand zunächst gar nicht auf der Agenda, sondern das ist so passiert. Ich hatte Regieunterricht auch in der Schauspielausbildung und habe gemerkt, dass das ist, was mir am meisten Spaß macht während diesen ganzen Prozessen, die wir da haben, während diesen ganzen Unterrichtseinheiten. Und ich habe gemerkt, dass ich auch gerne die Richtung angebe, wie was gehen soll. Und das kann man als Schauspieler häufig nicht. Mhm. Und diesen Einfluss... Diese Chance, den Einfluss zu nehmen, den hat man als Regisseur und das habe ich aber erst dann bemerkt. Wenn man natürlich mit 19, 20 denkt, yay, Schauspielausbildung, denkt man, ja, ich kann was bewegen und kann man auch in gewisser Art und Weise, aber leider nur in dem Rahmen, den der Regisseur vorgibt.
Mhm. So, ich höre zwischen den Zeilen bei dir aber auch so ein bisschen raus, hättest du auch Ambitionen, selber Stücke zu schreiben?
Ja, aber das ist mir, glaube ich, ein bisschen anstrengend. Also selber Stücke schreiben, da muss man ja auch schon echt viel auf dem Kasten haben. Das muss ja am Ende auch noch Sinn geben. Und vielleicht schreibe ich irgendwann ein Stück selbst. Aber erstmal finde ich es gut, dass die Stücke, die da sind und die ja auch mit Preisen ausgezeichnet wurden, aus irgendwelchen Gründen, meistens, weil sie besonders gut sind, ist es auch gut, diese Stücke einfach zu nehmen und sie aufzuführen. Man kann die umschreiben oder man kann Striche setzen. Das ist ja auch immer erlaubt. Das ist ja auch im Regiebuch immer wieder, dass man Sachen streicht oder ein bisschen an die Sprache angleicht, wenn das vom Verlag erlaubt ist. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das mein Ziel ist, irgendwie Theaterautor zu werden. Das wäre mir, glaube ich, zu anstrengend.
Okay. Spannender Aspekt, den du gerade angeschnitten hast. Wenn das vom Verlag erlaubt ist, gibt es dann tatsächlich auch Stücke, wo einfach... gesagt wird, das muss so aufgeführt werden und basta?
Ja.
Okay.
Ja, tatsächlich, da gibt es ziemlich viele. Zum Beispiel bei Stücken von Beckett darf man nichts ändern.
Okay.
Zum Beispiel bei Warten auf Godot, das ist ein Stück von Samuel Beckett, darf man jetzt nichts dazu schreiben. Wenn man jetzt ein Horvath-Stück hat, zum Beispiel zur schönen Aussicht, kann man Texte von anderen Stücken mit reinnehmen. Die sind nicht so geschützt vom Verlag.
Spannend. Wäre ja schon wieder ein eigenes Thema, aber wir sind ja heute bei euch beiden. Die Ausbildung hat dich dann nach Hamburg getragen. Wie es dort für dich war und wie es danach weiterging, das erzählst du uns nach einer kurzen Musikpause.
Bleib da.
Die allmonatliche Theaterplattform auf Radio Free FM. Gerade sind wir im Gespräch mit Lisa Können. Sag mal, spreche ich deinen Nachnamen eigentlich richtig aus? Oh, dann Mikro ist zu. Was? Sag's.
Nee,
wie den? Sag's mir.
Können.
Mhm. Also wie ein Ö.
Wie ein Ö, Prinzip. Nur halt ohne Ö geschrieben, genau.
Ja, da bin ich drüber gestolpert.
Kein Problem.
Also, sie wuchs in Mannheim auf und hat sich entschieden, Schauspiel zu studieren. Und tatsächlich ist sie dazu nicht wie die meisten nach Berlin, sondern in die Medienhauptstadt nach Hamburg gegangen. Wie kam's zu Hamburg?
Meine Mutter kommt aus Bremen und mein Vater aus Ostfriesland und deshalb fand ich Hamburg als Hansestadt sehr anziehend. Und Berlin ist mir ehrlich gesagt zu wild und zu groß. Und im Schauspiel ist es ja so, man entscheidet sich nicht, welche Stadt möchte ich wählen, sondern man geht vorsprechen und hofft, dass man irgendwo genommen wird. Also wir müssten hier mal bei der Wahrheit bleiben.
Ja, okay.
Entschieden habe ich das jetzt nicht.
Ach, jetzt hätten wir doch einfach diese Illusion aufrechterhalten können.
Genau.
Nein, okay, aber Hamburg steht ja nun in puncto Unterhaltung Berlin nicht wesentlich nach, ist einfach nur anders, ist ein bisschen nordisch. Wie war die Studienzeit in der Elbmetropole? War's cool?
Also es ist schon sehr schön und ich habe auch viele Freunde kennengelernt und ich konnte mich gut entwickeln und ich hatte sehr viel Freude an der Schule für Schauspiel Hamburg und auch die Leitung hat einen immer sehr darin bestärkt, neue Wege zu gehen und dort habe ich auch Jasper Brandes, den Schauspieldirektor von hier, kennengelernt, weil er war mein Regiedozent und hat tatsächlich während seines Kurses über »Wie inszeniere ich den Sommernachtstraum?« tatsächlich meine Lust an Regie geweckt. Das heißt, es ist total witzig, dass ich jetzt hier in Ulm bei ihm gelandet bin durch Zufall. Und da freue ich mich sehr.
Schönes Wiedersehen dann.
Ja.
Aber er war jetzt nicht schuld dran, dass du hier bist. Also.
Nee, schuld daran nicht, aber er trägt eine Mitschuld daran, dass ich den Weg der Regie einschlagen wollte.
Okay, ja, ist ja immerhin auch nicht ganz unwesentlich. Ja. Du hast den Abschluss dann trotz der tollen Stadt geschafft, also hast dich nicht zu sehr ablenken lassen und gemacht, bist dann 2017 zurück in deine Heimatstadt Mannheim, dort allerdings dann nicht als Schauspielerin. Da war die Entscheidung dann einfach schon klar, oder?
Die Entscheidung war da klar, als ich meine Ausbildung abgebrochen habe.
Du hast sie abgebrochen?
Ja, tatsächlich.
Dann hast du gar keinen Abschluss gemacht.
Nein,
dann bin ich wieder
nicht.
Völlig falsch informiert hier.
Ja, okay. Ich weiß jetzt auch nicht. Nein, ich habe mich dagegen entschieden, okay. Tatsächlich. Während des Regieunterrichtes habe ich
mitten
mich
im Unterricht aufgestanden und gegangen, oder?
Nee, das war eher so ein, also das gärte in mir schon länger, dass es Menschen gibt, die mehr Freude auf der Bühne haben. Und ich bin nicht schlecht gewesen, das ist nicht richtig, sondern ich habe gemerkt, dass es Menschen gibt, die mehr Freude haben und denen nehme ich etwas weg. Einen Platz, die Chance, dass sie das machen wollen. Und für mich ist das nicht das Richtige. Also ich kann freie Texte erzählen, ich kann Hörbücher einlesen und was weiß ich was. Ich habe auch schon Werbung gemacht und keine Ahnung. Aber ich habe gemerkt, dass das nicht das Richtige für mich ist.
Okay. Und dann bist du als Statisterieleiterin weiter gelandet, wenn ich das jetzt hoffentlich zumindest richtig rausgeschrieben habe. Was heißt denn das genau, beziehungsweise was war denn da deine Aufgabe?
Also als Assistentin der Statisterieleitung in Mannheim.
Heißes Wort, ne? Statisterieleitung.
Genau. Assistentin der Statisterieleitung in Mannheim ist man für die Statisten zuständig und Mannheim hat eine sehr große, aktive Statisterie von über 100 Leuten tatsächlich, wenn nicht gerade Corona ist. Das heißt zum Beispiel bei einer Bohème-Vorstellung sind so 20 bis 30 Statisten auf der Bühne. Das bedeutet für die Statisterieleitung und die Assistenz der Statisterieleitung, die sich die Stücke aufteilen, dass man diese bühnenfremden Menschen bei den Vorstellungen betreut, dass man bei den Proben mit denen dabei ist, dass sie wissen, wann sie ihre Auftritte haben. Das heißt, man ist unterstützend für die Abendspielleitung und für die Inspizienz.
Okay. Das sind ja, Statisten sind ja eben dann auch nicht immer die Vollprofis, die brauchen dann einfach auch jemanden, der sie an die Hand nimmt.
Genau.
Okay, verstanden. Ist bei mir angekommen. Während dieser Zeit warst du dann auch schon ein bisschen in Richtung Regie unterwegs und zwar habe ich gelesen, bist dann in Lübeck gelandet.
Genau, ich habe dann, während ich Assistentin der Statisterieleitung in Mannheim war, habe ich nebenbei noch eine Hospitanz gemacht in der Oper, in der Regie. Also habe quasi Regie-Hospitanz mitgemacht bei der Produktion Don Carlo und habe dann entschieden, dass ich in die Richtung weitergehen möchte und habe dann eine Hospitanz gemacht in Lübeck bei dem Stück Christoph Colomb unter der Regie von Milo Pablo Mom und bin dann nach Lübeck zurück und war da als Regieassistentin für das Stück Zur schönen Aussicht. Das heißt, da wurde ich dann auch dafür bezahlt, weil die Hospitanzen sind meistens unbezahlt.
Das ist doch nett, wenn man auch mal Geld kriegt. Ne?
Genau. Und dann habe ich mich weiter beworben, um eine feste Stelle als Regieassistentin zu bekommen und dann bin ich in Ulm gelandet.
Im August dieses Jahres war das. Also mitten im 2020er Corona-Jahr hast du nach Ulm gewechselt. War ein Berufswechsel mit verbundenem Umzug denn nicht ein bisschen anstrengend mit dem ganzen Virus-Dingens drumherum?
Ja, also es ist ja so, dadurch, dass ja bei Umzügen meistens die Familie hilft und die ja meistens aufgrund von Verwandtschaft ja sehr nahe steht, wenn man aus Mannheim kommt und von da wieder weiterzieht, hatte ich da jetzt nicht solche Probleme. Okay. Was halt seltsam ist, ist, wenn man in einer neuen Stadt anfängt und alle Cafés haben zu, man kann nirgendwo hingehen. Also so soziale Kontakte knüpfen ist ein bisschen schwierig.
Ja, da hast du quasi auch noch gar nicht so viel von der Stadt mitbekommen, weil sie hat ja eigentlich noch gar nicht so richtig gelebt, ja. Ich meine, okay, hast noch ein bisschen warmes Wetter mitgenommen, aber das war's dann auch schon wieder. Ah ja, das heißt, du hast eigentlich ja gerade erst jetzt richtig angefangen. Wie viele Stücke hast du denn bisher in Ulm begleitet eigentlich?
Also ich habe das Stück Warten auf Godot betreut.
Ah ja, das, da haben wir es wieder, ne?
Genau, da ist es wieder, das da ewige Warten. Dann war ich Regieassistentin für die Drei-Groschen-Oper und dann war ja auch schon das Haus wieder zu.
Puff, ja. Lisa Köhnen war das über ihren Weg nach Ulm. Was denn genau die Aufgaben einer Regieassistentin sind, wie es am Theater zu arbeiten ist, das einen als Jugendlichen dazu gebracht hat, den Beruf zu wählen, den man heute hat. Das werden wir hoffentlich nachher gleich von Sonja Halter erfahren, denn sie ist unser zweiter Gast heute im Studio.
Warum nicht?
Die Plattform rund ums Theater Ulm. Wir wenden uns jetzt der zweiten Person, die bis jetzt nicht zu Wort oder also fast gar nicht zu Wort gekommen ist, zu Sonja Haltern. Nochmal hallo.
Hallo.
Sonja, du bist eine der wenigen, die in dieser Reihe zu Gast waren, tatsächlich ein bisschen zurückrecherchiert, die tatsächlich nicht von irgendwo weiter wegkommen, sondern du bist hier aus der Region. Woher genau?
Ja, genau. Also ich bin in Weißenhorn geboren, bei Pfaffenhofen.
Ja,
ja, ja, genau.
Kennt man,
und
ne?
Aufgewachsen bin ich in Thalfingen.
Also quasi um die Ecke.
Quasi im anderen Bundesland, aber ums Eck.
Ja, ja. Das heißt, du kanntest das Theater, das Ulmer Theater, bevor du das erste Mal selbst auf einer Bühne gestanden bist, oder?
Genau, also ich glaube, das allererste Mal im Theater Ulm war ich mit dem Kindergarten beim Weihnachtsmärchen.
Klasse.
Ja.
Ja, das schöne Weihnachten findet ja dieses Jahr auch nicht statt. Das Theater macht ja wirklich jedes Jahr immer wunderschöne Weihnachtsaufführungen. Schade. Was wäre es denn dieses Jahr gewesen?
Die Schneekönigin.
Die Schneekönigin. Hm, schön. Ich gehe da nämlich auch immer hin. Gebe ich zu. Okay. Das heißt, du kanntest das Theater schon und du hast du darüber das Interesse an der Schauspielerei entdeckt oder was war es letztendlich?
Nee, eigentlich nicht. Also meine Eltern haben es nicht so dicke mit dem Theater. Das ist einfach nicht so deren Fall. Und mehr als mit der Schule war ich auch tatsächlich dann nie im Theater, bis ich angefangen habe, mich mit 15 da sehr stark selbst dafür zu interessieren.
Und dann bist du
und
in den Jugendclub
genau,
vom Theater Ulm gestoßen, oder?
Ich auf diese Idee kam, Schauspielerin zu werden. Und dann bin ich mit 15 in den Jugendclub am Theater Ulm. Darüber kam ich tatsächlich, darauf kam ich tatsächlich über eine Deutschlehrerin, die, der ich irgendwann mal erzählt habe, dass ich da großes Interesse habe am Theater und die dann gemeint hat, dass man da mitspielen kann, weil ich habe mich da auch zu dem Zeitpunkt irgendwie nicht selbst informiert und die hat mich dann da so reingeschubst und da bin ich auch dankbar für.
Wie funktioniert das? Sagt man da, hallo, hier bin ich, möchte Theater spielen oder wie passiert das?
Ja, so mehr oder weniger schon.
Ja,
also dieses Jahr ist natürlich alles ein bisschen anders und ein bisschen schwieriger, weil wir eine limitierte Teilnehmerzahl haben, aber normalerweise soll allen die Möglichkeit gegeben werden, die Erfahrung zu machen, auf der Bühne zu stehen, wenn sie die machen wollen.
Okay, genau. Und du bist und letztendlich 4 Jahre beim Jugendclub geblieben. Ich habe jetzt so Angst, dass ich wieder falsche Informationen habe. Ich traue mich schon gar nicht mehr, irgendwelche Sachen zu sagen.
Nein, das stimmt. Also ich war 3 Jahre im Jugendclub und dann habe ich noch ein Jahr mehr Generationenprojekt gemacht und dann bin ich nach Regensburg gezogen.
Okay, und wie viele Stücke hast du da gespielt und vor allem, was waren das für Rollen? Was hast du da gemacht?
Also als erstes habe ich in Der Revisor von Nikolai Gogol gespielt. Das ist ein russisches Stück. Das ist eine Verwechslungskomödie. Da habe ich den Assistenten vom eigentlichen Betrüger gespielt. Das war sehr lustig. Du hast da was im Gesicht, Othello, gespielt. Das war eine Adaption von Othello von William Shakespeare, wo wir uns mit Diskriminierung und Selbstliebe und Selbsthass auseinandergesetzt haben, auch mit Mobbing. Das war auch sehr interessant. Da haben wir damals auch einen Preis dafür gewonnen. Und dann haben wir noch Die Räuber gespielt von Schiller. Und im 4. Jahr dieses Mehrgenerationenprojekt, da haben wir uns mit Depression und Weltuntergang auseinandergesetzt und haben eine Adaption von Melancholia gemacht von Lars von Trier.
Mhm. Sehr fröhliche Stücke.
Nicht wirklich.
Okay, du hast dich in dieser Zeit dann entschlossen, Schauspielstudium anzutreten?
Genau.
Mit welcher Motivation? Und auch an dich die Frage, hattest du da das Regiefach schon in deiner Gedankenwelt?
Nein. Hatte ich nicht. Ich bin mit der Motivation Schauspielerin geworden, weil ich das am allermeisten wollte. Also ich kenne viele Schauspielkollegen, die sich es ganz einfach machen und sagen, ich kann nichts anderes, darum bin ich Schauspieler geworden. Weil viele sagen ja immer, wir Schauspieler, wir können nichts richtig, aber wir können so tun, als könnten wir alles. Aber das stimmt halt nicht. Ich finde, das ist zu einfach gesagt. Ich kann noch ganz viele andere Sachen, aber das wollte ich am allermeisten. Von den Sachen, die ich gut kann. Und darum habe ich mich dafür entschieden, war dann Vorsprechen und bin dann in Regensburg gelandet.
Ja, 2015 war das, da bist du nach Regensburg an die Akademie für Darstellende Kunst und hast dort auch mehrfach auf der Bühne gestanden dann, oder?
Genau, also ich habe dann auch am Stadttheater mitgespielt, da werden immer wieder Studenten von uns abgeworben für Produktionen, aber wir haben auch selber ein Theater und da habe ich natürlich auch immer wieder gespielt, vor allem Kinder- und Jugendstücke, weil das so unsere Sparte ist und aber auch Erwachsenenstücke. Klingt zu blöd, aber ja.
Im Juli 2018 hast du dann dein Schauspielstudium beendet. Da war dann für dich schon klar, ich bleibe nicht als Akteur auf der Bühne? Oder wie kam es zu deinem Sinneswandel?
Nee, also mein Ziel ist es ja, irgendwann wieder auf die Bühne zu kommen.
Ah ja.
Genau, also ich bin ja in die Regieassistenz mehr oder weniger so reingeschlittert.
Also da hat man eine gebraucht und gesagt, du mach mal, oder wie?
Ja, also ich war dann in Regensburg und habe da meinen Freund kennengelernt, über den ich dann wieder zurück nach Ulm bin.
Ach, die Liebe.
Ja, ja, ja.
Da haben wir sie doch wieder. Immer schön.
Genau. Und dann gab es mehrere private, unglückliche Umstände, die mich dann dazu geführt haben, die dann mich quasi von der Bühne runtergezwungen haben. Und um dann wieder reinzukommen in die Theaterwelt, habe ich mich in der Stadt, in der ich lebe, auf eine Regieassistenz beworben, die ausgeschrieben war vom Theater Ulm. Und das war ursprünglich nur als Gast für alle Vorproben und für das Weihnachtsmärchen letztes Jahr, für Friedrichens Mondfahrt.
Na, da sind wir doch beim Weihnachtsmärchen. Okay.
Und dann habe ich die Vorproben gemacht, dann habe ich das Weihnachtsmärchen gemacht. Das konnte ich auch gut, das hat mir auch Spaß gemacht. Und dann wurde ich gefragt, weil die beiden Regieassistenten, die da zu dem Zeitpunkt noch angestellt waren, beide gesagt haben, sie gehen zur nächsten Spielzeit, ob ich festkommen möchte.
Und schwupp warst du wieder
hier. Und schwupp war ich wieder hier. Und ja, und dann habe ich auch ein sehr langes Gespräch mit unserem Schauspieldirektor geführt und auch mit unserem Intendanten, habe ganz ehrlich gesagt, dass ich langfristig mich eher wieder auf der Bühne sehe als vor der Bühne, dass ich aber Lust hätte, das 2 Jahre zu machen.
Okay, und da bist du jetzt mittendrin?
Da bin ich jetzt gerade mittendrin und hatte da auch mit Corona als wahnsinniges Glück, natürlich fest angestellt zu sein. Bei vielen anderen Kollegen geht das nicht so.
Geht das nicht so, das ist richtig, ja. Du bist also jetzt gerade aktuell zuletzt beim Königsweg mit dabei gewesen, diese doch sehr spannende Produktion, oder?
Ja, genau. Und das war jetzt das Letzte, was war.
Mhm. Und wie lange bist du jetzt noch am Theater? Also dein Vertrag wird bis nächstes Jahr?
Mein Vertrag läuft in der Spielzeit 21/22 aus.
Also ist die Option ja da, dass wirklich noch irgendwann was auf die Bühne kommt?
Vielleicht, ja.
Wäre nett, ne?
Ja.
Wir sind im Gespräch mit Sonja Halter, Regieassistentin am Theater Ulm. Jetzt kennen wir ihre Motivation und ihren Weg dorthin. Und nachdem wir heute gleich 2 Regieassistentinnen bei uns haben, möchte ich nach dem nächsten Song aber auf alle Fälle mal noch erfahren, was denn eigentlich die Aufgaben sind, die bei einer solchen Assistenz nötig sind oder so. Theaterplattform ist heute angesagt die letzte für dieses Jahr und wir haben bisher über vieles über den Weg der beiden Regieassistenten Sonja Halter und Lisa Köhnen erfahren. Jetzt zum Abschluss der heutigen Sendung würde ich mich aber schon mal noch interessieren, was denn eigentlich genau eure Aufgaben sind und wie ihr den Regisseur eigentlich unterstützt.
Also wir sind quasi die Vermittlungsstelle zwischen Regisseur und allen anderen. Also wir vermitteln zwischen Regisseur und Verwaltung, weil es ja auch darum geht, dass die Schauspieler, die eingesetzt werden, Anspruch auf freie Tage haben. Wie werden die gelegt? Weil im Normalbetrieb haben wir auch Wochenendsvorstellungen. Das heißt, wir haben nicht klassisch Samstag, Sonntag frei, sondern diese freien Tage müssen unter der Woche nachgeholt werden. Damit kann mit diesem Schauspieler dann nicht geprobt werden. Sowas muss geregelt werden, sowas muss angekündigt werden. Und da sind wir die Vermittlungsstelle.
Okay.
Wir vermitteln auch, wenn Requisitenwünsche anfallen, Musikwünsche, Fragen an die Technik, das nehmen wir alles auf und finden das
heraus. Was sagt der Regisseur dann? Kümmere dich mal, ne? So, mach mal.
Und es ist irgendwann am Ende des Probenprozesses ist es meistens so, die Frage, die wir nicht beantworten können, kann dann keiner mehr beantworten, weil das ist einfach weg. Genau. Also wir sind das Gehirn der Produktion eigentlich. Wir versuchen alle Probleme abzufangen, bevor sie dann tatsächlich zum großen Problem werden oder bei demjenigen ankommen, wo sie ein Problem darstellen würden. Wir versuchen, die aufzufangen, zu lösen und die Lösung direkt
anzubieten. Das ist spannend, das Regieassistent, es klingt ja irgendwie so gar nicht, also jetzt gar nicht so aufregend und jetzt erzählst du mir das so und dann wird mir plötzlich klar, hey, das ist eigentlich ein verdammt wichtiger Job. Das ist so ähnlich, wie man ja immer der Meinung ist, dass die Chefsekretärin halt nur eine Sekretärin ist, aber eigentlich, du nimmst die raus, dann bricht der Laden zusammen und der Chef weiß gar nicht mehr, was zu tun ist. Und ihr bettet eigentlich den Regisseur? Jetzt diese Aufgabe zu erfüllen, ist ja eigentlich auch eine Art Ausbildung. Gut, jetzt hast du gesagt, du würdest eigentlich gern wieder zurück auf die Bühne. Lisa, wie sieht das bei dir aus? Ist das für dich eigentlich jetzt der Weg zur Regieausbildung?
Also es ist so, es gibt verschiedene Optionen. Entweder man fängt als Regieassistent an und kommt dann irgendwie dazu, dass man Regie führt. Oder es gibt die Möglichkeit, dass man ein Regiestudium macht. Voraussetzung für das Regiestudium ist aber vorher eine Regieassistenz. Das okay. heißt, also um die kommt man nicht rum.
Um die kommst du nicht rum. Das, und die machst du jetzt gerade.
Genau.
Wäre es für dich dann schon einfach das Ziel, irgendwann einfach selber eigenständig Regie zu führen?
Genau, und das mache ich jetzt ja auch schon. Das ist ja das, was ich mir jetzt während Corona
wo wir vorher
könnte.
Schon drüber
genau.
gesprochen haben. Ja, okay. Sonja, wenn der Königsweg jetzt das letzte Mal aufgeführt worden ist, legst du jetzt die Füße hoch und machst nichts mehr, oder?
Nee, also ich lese jetzt schon das nächste Stück, was im Januar dann kommt.
Lesen bildet, ja.
Lesen bildet, genau. Weil ich, es ist ja auch so, eine Regieassistenz beinhaltet ja nicht nur diese ganzen organisatorischen Aufgaben, sondern ist auch eine künstlerische Arbeit. Das heißt, Lisa und ich haben, wenn das Stück dann zur Aufführung gekommen ist, abends die Abendspielleitung, die künstlerische. Das heißt, wir müssen gucken, dass alles schön in dem Rahmen bleibt, in dem es auch geprobt wurde, dass sich da nichts großartig verändert, dass wir Schauspieler nochmal darauf hinweisen, wenn sie öfter immer wieder den gleichen Satz zum Beispiel vergessen oder sagen, hey, du bist heute von rechts aufgetreten statt von links, was war da los? Wir haben es doch anders geprobt und so auf solche Sachen dann zu achten. Oder
das ist dann euer Job.
Das ist unser Job, genau. Oder wenn wir unten im Podium Vorstellungen haben, dann fahren wir da die Technik auch selbst.
Ah ja, da müsst ihr dann
genau,
auch.
Genau, wir haben dann auch den Inspizientendienst.
Okay, Inspizientendienst, also sprich, ihr seid dann
wir sind die,
im Zweifelsfall schuld, wenn die Bühne dunkel ist.
Genau, wir sind dann im Zweifelsfall schuld, wenn die Bühne dunkel ist und
so,
nicht
ganze Publikum
dunkel sein soll.
Wartet, die Schauspieler warten auch und du hast den Regler nicht gefunden.
Ja.
Blöd.
Ja.
Ist das schon mal passiert?
Hast
du schon mal so einen richtigen Patzer reingehauen?
Ich habe mal vergessen, die Lichtstimmung zu schalten. Dann dachte ich mir irgendwann, es ist schon finster. Normalerweise ist es in der Szene doch nicht so finster. Und dann ist mir aufgefallen, ich habe die Lichtstimmung nicht gegeben.
Es werde Licht.
Genau, aber im Oktober ist tatsächlich was Schlimmes passiert. Und zwar ist da 5 Minuten vor Vorstellung ist die Tonanlage durchgebrannt.
Ups, na, da kannst du jetzt nicht wirklich was für.
Nee, da konnte ich nichts dafür. Aber dann war dann erstmal großes Chaos. Und wir hatten kurz Angst, dass es anfängt zu brennen. Dann war das aber schnell geklärt, dass es das nicht tun wird, aber dass wir keine Musik mehr haben. Und da hatten wir ausgerechnet ein Stück mit sehr, sehr viel Musikeinspielung.
Ärgerlich.
Und das dann aber kurz mit dem Schauspieler geklärt, das beim Publikum angekündigt, dass da eigentlich Musik wäre.
Also stellt euch jetzt einfach Musik vor oder singt selber.
Ja. Und haben dann ohne Musik gespielt. Das ist halt live, ne?
Ja, ja. War komisch, oder? Ohne Musik plötzlich. Sind die Schauspieler klargekommen drauf?
Es war ein Monologstück und der Schauspieler ist ein Held.
Ja, echt?
Ja, er hat das so gut gemacht. Also der Wahnsinn. Ich hätte an ein paar Stellen gedacht, oh je, hoffentlich haut es ihn nicht raus, aber er hat das einfach knallhart durchgezogen. Es war total schön.
Ja, da sind wir ja schon wieder bei dem Thema, was du, Lisa, vorher ja schon angesprochen hast. Krisen oder Ausnahmezustände fördern die Kreativität, ne?
Ja, das stimmt schon. Und Theater passiert immer live und da wir uns ja nicht alles so merken können, führen wir auch das Regiebuch übrigens.
Ja.
Das heißt, alle Gedanken, die der Regisseur während einer Produktion hat, schreiben wir auf in unser Regiebuch. Das ist so das Fahrtenbuch durch die Vorstellung, weil auch wenn es eine Wiederaufnahme gibt, irgendwie 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bis 2 Jahre, Monate bis 2 Jahre später, muss man ja noch wissen, was passiert ist. Das macht man mit Hilfe von Videos und dem Regiebuch, was man führen muss. Und genau, Krisen helfen oder spontane Sachen helfen, dass die Kreativität wachsen kann. Und das ist das, was bei Theater besonders ist. Es ist jeden Tag neu. Und was viele Menschen auch nicht wissen oder was ich auch als Schauspielerin damals noch gelernt habe, war der Text. Wir lernen alle den Text auswendig und der Text ist wahnsinnig wichtig. Und während der Vorstellung ist es ganz oft so, dass Text gedreht wird und das Publikum weiß es nicht. Und das ist einfach was passiert und es klappt nie alles zu 1000%. Also es geht immer so 99,9999 und 100% ist eigentlich nie so drin, weil Theater ist spontan, Theater ist neu. Es gibt ja auch diesen philosophischen Satz, du kannst niemals in dasselbe Wasser steigen, es wird immer ein anderer Fluss sein. Und das ist Theater. Tatsächlich. Immer live, immer neu und es passiert das, was in dem Moment passiert. Und dann hat man eine Vorstellung ohne Musik. Da hat man eine Vorstellung mit der falschen Musik. Und Ingmar Böske, der spielt ja All das Schöne und das war auch das Stück, was Sonja meinte. Ja. Der war hier ja auch schon in der Sendung. Und dann so einen Abend als Schauspieler alleine zu wuppen, ist schon eine große Herausforderung.
Ja, und damit sind wir auch schon so gut wie am Schluss der heutigen Stunde. Vielleicht passiert es ja irgendwann, dass du, Sonja, auf der Bühne stehst und du, Lisa, die Regie führst. Dann werdet ihr wieder zusammen.
Ja, das wäre sehr schön.
Dann dürfen wir auch endlich mal zusammenarbeiten.
Ja, ja, genau. Also du, eigentlich ist das im Prinzip überhaupt nur der Ansatz, warum du wieder auf die Bühne willst. Du willst mit ihr zusammenarbeiten und anders geht's nicht.
Genau.
Ja, da haben wir es doch. Okay, schön. Ja, damit sind wir, wie gesagt, schon wieder am Ende einer weiteren Theaterplattform angekommen, der letzten für dieses Jahr. Und das war heute die 77. Ausgabe in diesem komischen Corona-Jahr, wo wir viel darüber geredet haben, was nicht geht, aber auch verdammt viel darüber gehört haben, was geht. Und bei uns im Studio waren Sonja Halter und Lisa Köhnen. Vielen, vielen lieben Dank für das angenehme Gespräch. Euch weiterhin alles Gute und viel Erfolg. Und vielleicht steht er ja wirklich mal zusammen auf der Bühne am Moderatorenmikrofon. In der letzten Stunde war meiner einer, Rainer Markus Walde. Hier geht's dann gleich weiter mit Kontrastes, der Sendung des Lateinamerika-Komitees. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Bleibt gesund.
Ja.
Tschüss.
Dankeschön.
Miteinander.
Dankeschön, dass wir da sein durften. Tschüss.
Tschüss.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/plattform.